Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Die Gestaltung von Kirchenfenstern in die Hand renommierter Künstler zu legen, hat Tradition bis heute. Sowohl die katholische Kirche als auch die reformierte suchen immer wieder den Schulterschluss mit der modernen Kunst. Die Beispiele reichen von Henri Matisse bis Gerhard Richter. Zürich ist da keine Ausnahme, obwohl hier, einem Zentrum der Reformation, im 16. Jahrhundert alle religiösen Bildwerke aus den Kirchen entfernt wurden. Der Bildersturm ist vorüber, heute kann man im Fraumünster Chagalls weltberühmte Chorfenster bewundern oder die, die Giacometti in den 30er Jahren für das Zürcher Großmünster schuf. Eben dort, im Großmünster, wurden vor anderthalb Jahren 12 neue Fenster des bekannten deutschen Künstlers Sigmar Polke eingeweiht. Gleichsam das Vermächtnis Polkes, er starb im vergangenen Sommer. Das Besondere an seinen Fenstern, er pflegt nicht etwa die unverbindliche Abstraktion, vielmehr hat sich Sigmar Polke intensiv mit theologischen Inhalten beschäftigt, unter anderem im Austausch mit Käthi Laroche, Pfarrerin am Zürcher Großmünster, und mit der Kunsthistorikerin Jacqueline Burkhardt. Mit beiden unterhält sich jetzt Barbara Basting.
Käthi Laroche, Jacqueline Burkhardt, ich begrüße Sie im Studio. Seit 1,5 Jahren gibt es nun Sigmar Polkes Fenster im Zürcher Großmünster. Und man kann jetzt wohl schon sagen, dass sie eines der wichtigsten öffentlich zugänglichen Kunstwerke sind, die in den letzten Jahren in Zürich entstanden sind. Wie sind denn bisher die Reaktionen der Gemeinde und auch der Besucher ausgefallen, Käthi Laroche?
Also einerseits kommen sehr viele Leute der Fenster wegen in die Kirche, aber wenn Sie nach der Gemeinde fragen, da hat sich auch einiges verändert. Am Anfang waren viele Gemeindeglieder so ein bisschen ängstlich, ein bisschen skeptisch, was kommt da auf uns zu? Aber eigentlich, nachdem die Fenster eingebaut worden sind, war die Freude allenthalben sehr groß. Und ich habe festgestellt, die Leute sitzen nicht mehr am selben Ort. In einer Gottesdienstgemeinde gibt es Gewohnheiten und die Leute setzen sich jeweils. Man weiß, wer in welcher Ecke sitzt. Und jetzt sitzen sie anders und zwar dort, wo sie dann dieses Fenster oder jenes Fenster, das ihnen besonders gut gefällt, besser sehen können. Also sie haben sich ein bisschen umgruppiert in der Kirche. Und es ist auch interessant, mit den Menschen vor so einem Fenster zu stehen und darüber zu sprechen, nicht nur zu erklären, man muss gar nicht so viel erklären, sondern auch ein bisschen zu hören, was die Leute sehen. Und sie sehen sehr Unterschiedliches und das ist interessant. Da gibt es merkwürdige und auch beglückende Begegnungen.
Sie haben ja auch ein Gästebuch ausliegen und das sind schon sehr viele positive Einträge zu vermerken. Kein Wunder, die Fenster sind ja sehr attraktiv. Vielleicht kurz nachgetragen, es sind einerseits 6 Fenster mit wunderschönen Achatschnitten und 5 gegenständliche Fenster mit biblischen Motiven. Da kommen wir nachher noch genauer drauf. Jacqueline Burkhardt, Sigmar Polke gilt ja eigentlich als relativ anspruchsvoller Künstler. Er wurde zunächst als Vertreter einer deutschen Version der Popart wahrgenommen, hat sich aber relativ bald von dieser Zuschreibung gelöst und lange haftete ihm ja auch das Etikett des Ironikers an, weil er in seinen Werken ganz verschiedene Bildsprachen aufgreift, mixt und bricht. Wie typisch sind denn diese Fenster für Polkes Werk?
Ich glaube, dass sie alles das, was Sie jetzt erwähnt haben, auch beinhalten. Also das Anspruchsvolle am Künstler ist, dass er sich selbst gegenüber genauso anspruchsvoll war. Und das Popartige, was in diesen Fenstern auch zu sehen ist, ja eigentlich, dass die Thematik, das Alte Testament, das wir da haben, eines der populärsten Bücher ist seit Jahrhunderten. Da kann Frau Laroche mehr darüber sagen. Also insofern hat er eine Thematik ausgesucht, die sehr populär ist und die er dann unglaublich komplex bearbeitet.
Das ist eine originelle Lesart, die Bibel quasi als Vorform der Popart zu bezeichnen, Jacqueline Burkhardt.
Popularität der Bibel ist ja eigentlich enorm groß.
Ja, irgendwie leuchtet es ein. Lassen Sie uns vielleicht kurz auf die nicht ganz gewöhnliche Entstehungsgeschichte dieser Fenster eingehen. Am Anfang stand ja ein zweckgebundenes Legat und daraufhin hat die Kirchenpflege der Großmünstergemeinde zusammen mit der Denkmalpflege entschieden, mehrere Kunstschaffende, nämlich insgesamt 5, zu einem Wettbewerb einzuladen. Sie beide, Ketty LaRoche, Jacqueline Burkhardt, waren in der Jury. Jetzt ist ja das Zürcher Großmünster nicht irgendeine Kirche, sondern wirklich das Zentrum der Reformation, ein Zentrum der Reformation. Und das heißt auch, man muss da entsprechend sensibel drauf reagieren. Welches Kriterium war denn bei der Auswahl des Kunstwerks für einen so symbolträchtigen Ort besonders wichtig, Ketty LaRoche?
Für mich und für uns von kirchlicher Seite war sehr wichtig, dass der Künstler diesen Raum auch als Kirche wahrnimmt und nicht bloß als irgendeinen Raum, in dem man etwas machen kann. Und ich glaube auch, das hat dann letztendlich den Ausschlag gegeben, warum wir uns für die Entwürfe von Polke entschieden haben, dass er nach meinem Empfinden am stärksten diesen Raum nicht nur als Gottesdienstraum, was er in der reformierten Tradition ist, aber auch als liturgischen Raum, was er eben vor der Reformation auch schon war, als in seiner Ganzheit, in der Architektur und in der Atmosphäre wahrgenommen hat und auch uns spüren lassen hat, dass er bereit ist, sein Werk auch in Dienst des Auftrags der Kirche zu stellen. Darum hat er uns auch immer so herausgefordert, diesen Auftrag auch zu formulieren. Er war eigentlich der Einzige, der wirklich den Dialog gesucht hat und mit uns zusammen etwas entwickeln wollte. Und das hat mich und auch Sie, Frau Burkhardt, und die Mehrheit der Jury wirklich sehr überzeugt. Und nicht, dass die anderen Entwürfe nichts wert gewesen wären, aber das hat, Sie müssen mich korrigieren, ich meine, das hat den Ausschlag gegeben.
Das war ja sehr interessant auch zu sehen, die Entwürfe waren ja mal ausgestellt und Sie haben es gerade schon gesagt, das war der einzige Entwurf, der einen gegenständlichen, auch liturgischen Bezug hatte. Jacqueline Burkhardt, Sie kennen ja die Gegenwartskunst sehr genau. Ist das denn so außergewöhnlich gewesen? Ist Ihnen das auch so aufgefallen?
Ja, es ist sehr außergewöhnlich, dass ein Künstler wirklich figürlich an die Sache heran sich wagt und nicht im Abstrakten bleibt. Und für mich war auch klar, es muss ein Künstler sein der allerersten Liga, nicht, weil bei jedem großen Künstler ist das Geistige schon mal da, nicht? Und es ist nicht ein Künstler, der sich in den Dienst der Sache stellt, aber der sich mit der Kirche dann einfach sehr auseinanderzusetzen weiß und eben sowohl abstrakt als figürlich daran herangehen kann. Und wenn er figürlich daran herangeht, ist er auch viel näher wieder schon beim Volk, weil sie etwas sehen, was sie erkennen können und worüber sie nachdenken können. Und das hat er gebracht.
Also wir erwähnen vielleicht noch kurz die anderen Kunstschaffenden. Das waren Katharina Grosse, Sylvie Defraui, Olafur Eliasson, Christoph Rüdimann, die eben alle Bildprogramme gewählt haben, die wesentlich abstrakter waren, vielleicht auch schwerer zugänglich vermittelter. Lassen Sie uns doch, bevor wir noch mal genauer auf die Fenster eingehen, noch ein anderes Phänomen betrachten. Die moderne Kunst und die Kirche, das ist ja keine ganz einfache Allianz und neuerdings scheint diese Allianz wieder aufzuleben in verschiedensten Formen. Es gab ja einerseits mal in der Moderne, also wenn man das Historische ausblendet, dass die katholische Kirche immer sehr nah an der Kunst war, die auch benutzt hat. Es gibt ja in der Moderne eine Annäherung, vor allem zwischen katholischer Kirche und moderner Kunst. Und das war etwas ungewöhnlich, weil ja eigentlich die moderne Kunst eher ketzerisch und nicht so frömmlerisch gepolt war. Also ich sage nur mal Pierre Couturier, die Kirche von Assis oder Matisse und die Kapelle von Vence oder Marc Rothko, Le Corbusier. Jacqueline Burkhardt, was ist denn in ästhetischer Hinsicht von dieser Allianz der durchaus unfrommen Moderne mit der Kirche zu halten?
Also ich bin sehr, sehr froh darüber und ich glaube, dass eine protestantische Kirche vielleicht noch viel offener sein kann gegenüber den Äußerungen der Künstler, weil sie stellen sich, wie gesagt, nicht im Dienst und illustrieren das Buch oder folgen den Anweisungen der Auftraggeber, sondern sie ihre Werke in den Kirchen sind kritische Reflexion über das Religiöse und Polke ist ein sehr synkretistisch denkender Künstler gewesen. Und in seiner Kunst im Großmünster ist er mit den Juden, den Christen, den Musulmanen und allen Leuten, die sich mit Geistigem und Geistlichem beschäftigen. Und die Künstler, die Sie genannt haben, also oder Pierre Couturier, der war ja auch schon unglaublich interessant diesbezüglich, weil er auch die Besten wollte. Und auch Leute genommen, das waren keine frommen Künstler an sich.
Aber es ist natürlich schon so, dass insgesamt die Kunst, die dann in der Kirche auch, also ich denke jetzt auch so an diese katholische Kirchenkunst propagiert wurde, so in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ja immer so etwas so leicht Ungegenständliches, Unverbindliches hatte. Und da gibt es ja eine interessante Entwicklung bis hin jetzt zu Gerhard Richter, der quasi der andere große deutsche Künstler ist, der für den Kölner Dom ein Fenster gemacht hat, bei dem ich jetzt denken würde, das hätte eigentlich besser in eine reformierte Kirche gepasst. Er hat nämlich eine große Front aus lauter bunten Farbpixeln gemacht. Und es wurde dann interessanterweise sehr heftig kritisiert von dem dortigen Kardinal Meisner im Sinne von, ja, das ist so ungegenständig und unverbindlich, dass das eigentlich überall sein könnte. Er sagte dann, es könnte auch in einer Moschee sein. Das war natürlich sehr polemisch gemeint. Kathy LaRoche, wie ist das, diese Verbindlichkeit, Unverbindlichkeit, das Reformierte, das Katholische im Umgang mit der Kunst? Da haben Sie ja wahrscheinlich auch drüber nachgedacht. Hat Sie das jetzt auch nochmal überrascht, dass jetzt eigentlich das wie über Kreuz ist? Die Katholischen haben die unverbindlichere Kunst, Sie haben das verbindlichere Werk?
Nein, ich glaube, das passt zu uns. Die katholische Kirche arbeitet sehr viel mehr mit Atmosphäre. Das ist ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche. Und wir arbeiten sehr viel mehr mit Aussagen, die reflektiert werden müssen. Und ich glaube, gerade das ist, was Polke gewagt hat, eine Aussage zu machen, die aber interpretiert werden muss oder gelesen werden muss. Und wie jeder gute Text oder jedes gute Musikstück viele Interpretationen möglich macht und aus sich entlässt und trotzdem nicht unverbindlich bleibt. Das war eben das, was uns fasziniert hat. Die Kunst muss nicht belehren und auch nicht illustrieren, sondern sie muss wahrnehmungsfähig machen und eine Begegnung ermöglichen zu etwas, was nicht einfach greifbar ist. Genauso, und das ist unser Auftrag eben auch als Reformierte, wir müssen diese Texte, unsere Verkündigung zum Reden bringen, so dass die Leute die Ohren aufmachen. Und er macht uns eben die Augen auf. Und alle Sinne sollen aufgemacht werden, aber um etwas zu vernehmen. Und jetzt, das, denke ich, das ist sehr reformiert.
Jetzt müssten wir vielleicht ein bisschen genauer hinschauen, um diese Verbindlichkeit festzumachen. Sie haben ja Kathy LaRoche und auch Sie, Jacqueline Burkhardt, mit dem Künstler in sehr intensivem Austausch gestanden während der Entstehung dieser Fenster. Wir können jetzt hier nicht das Bildprogramm im Detail diskutieren, aber es ist klar, wir haben schon gesagt, es gibt biblische, vor allem alttestamentarische Bezüge, zum Beispiel Elias, der Prophet, der im Feuerwagen gen Himmel fährt, oder Abraham, der seinen Sohn opfert, der Sündenbock, der Menschensohn, König David spielt die Harfe und so weiter. Also das sind lauter so archaische Erzählungen. Wie ist denn da jetzt eine Verbindlichkeit, eine theologische Verbindlichkeit durch die Kunst Polkes hergestellt worden? Das ist eine schwierige Frage.
Das ist eine sehr schwierige Frage, ja. Aber man kann vielleicht sagen, Polke hat sehr gut wahrgenommen, was in dieser Kirche schon ist. Und in dieser Kirche ist im Chor das Fenster von Giacometti mit einer Augusto Giacometti mit einer Weihnachtsdarstellung. Und das ist eine theologische Aussage, nämlich die Menschwerdung Gottes in diesem Kind, oder man kann sagen, die Konkretisierung des Wortes des Geistes Gottes in diesem Jesus Christus, der da geboren wird. Und für uns Christen ist das eine ultimative Aussage, wie Gott zur Welt kommt. Aber es ist nicht die einzige und nicht die letzte und auch nicht die erste. Und wir haben darüber nachgedacht, wo konkretisiert sich und wie konkretisiert sich der Geist Gottes oder materialisiert er sich in der Welt. Und darüber hat Polke nachgedacht. Und da, weil er sehr gut bewandert ist, nicht nur synkretistisch, sondern auch christlich, sind ihm eben verschiedene Figuren in den Sinn gekommen, die so eine Art Präfigurationen dieser christlichen Inkarnation sind. Und Da können Sie, Frau Burkhardt, vielleicht mehr darüber sagen, gerade bei den Achatfenstern, was er da gesagt hat dazu.
Ja, das war ja interessant.
Das war eigentlich für mich eine wunderbare Erfahrung zu sehen, wie eben Sigmar Polke mit Kati Larosch diskutieren konnten und wie sie gemeinsam dann dieses Programm erarbeitet haben. Und eben die Achatsteine stehen eigentlich dafür die Genesis, für die Weltschöpfung, weil im Material Achat selbst so viel davon zu lesen ist. Nicht die Achatsteine entstehen durch vulkanische Aktivitäten. Und das sieht man denen auch an, wie sie unglaublichen Kräften ausgesetzt waren, wie die Elemente da mitgewirkt haben. Und also er hat sich ja immer mit dem Material, mit den Techniken geäußert. Er hat sie nicht nur verwendet, sondern er hat ihnen die Bedeutung, die ihnen zufließen muss, gegeben und damit gespielt. Also, und er will, dass man in jeden dieser Achatsteine reinlesen kann, was man eben auch assoziativ, was einem dazu einfällt.
Also nicht? So das offene Buch der Natur.
Genau,
das offene fast alchemistisches Denken.
Absolut, er ist ja der Alchemist in der Kunst, der große Alchemist, der Polke. Und insofern ist in dieser Genesis und bis zur Geburt Christi ist eben am Anfang das Material praktisch, bevor die ersten Menschen da sind, bevor Leben da ist, nicht, ist dieses Gestein. Und dann kommt dieses Menschensohnfenster, das auch wie die Scheidung von Tag und Nacht ist. Und dann allmählich kommt es eben zu diesen Präfigurationen von Christus. Und diese ganze Geschichte hat eben die Theologin mit dem Künstler wunderbar zusammen entwickeln können. Und so gibt es ein sehr, sehr klares Konzept, das er hatte, mit dem er dann sehr frei umgehen konnte und das reflektieren konnte.
Darf ich was dazu sagen? Das war für mich eben auch so faszinierend, dass ihm dann ganz andere Gedanken kamen als mir. Mhm. Und dass ich dann das so im Gespräch auch, war das irgendwie sehr inspirierend. Zum Beispiel diese Figur des Elia, die hat er gewählt als eine Figur, die in den Himmel fährt. Also das hat er mit Christus in Verbindung gebracht. Aber er in einer Weise, wie mir das gar nie eingefallen wäre, hat dann eine romanische Initiale aus einem Evangeliar gewählt, die so ein P darstellt, und dieses P hat er wie ein Medaillon dargestellt, und dann hat er gesagt, ja, also diese Elia-Geschichte, und da kam er auf Ideen, die für mich ja fremd waren, ist für ihn eine Variante der in der Mythologie häufigen Motive vom Übergang von der einen Welt in die andere Welt. Und da wird man ja von einem Fährmann vom Leben ins Jenseits befördert, und da muss man was zahlen. Also will er vor allem diese Münze, dieses Medaillon in den Mittelpunkt stellen. Mhm. Ist ihm eigentlich gar nicht so wichtig, und man sieht ganz genau, was da drin ist. Und das ist interessant. Dann stehen Leute davor und denen kommt alles Mögliche in den Sinn dann. Und es inspiriert sie genauso, wie mich inspiriert hat. Und man sieht nicht einfach ein Elia und fertig.
Also das heißt, die Leute kommen auch mit ihren eigenen Geschichten. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist denn dieses Bibelwissen überhaupt noch so präsent, dass man da wie quasi drauf aufbauen kann? Sind diese Fenster für ein heutiges Publikum zu entziffern? Also es gab ja im Mittelalter die Kirchenfenster, die auch also eine Art Biblia Pauperum waren, die biblische Geschichte dem Volk ein Stück näher brachten. Gibt es diese Funktion auch, Kati Larosch?
Ja, die gibt's auch. Aber die gibt's natürlich vor allem, weil wir viele Begleitprogramme machen und dann darüber sprechen auch mit den Leuten. Aber die gibt's auch, weil plötzlich fängt es die Menschen an zu interessieren. Was ist denn das überhaupt?
Und haben die Vieldeutigkeit eigentlich.
Ja, genau. Mhm. Sie lesen was rein, aber sie möchten auch was rauslesen, und sie fangen an zu fragen, und wir diskutieren, und sie lesen dann auch ein bisschen. Es hat auch Vorteile, wenn man mit einer Tradition nicht so vollgetränkt ist, dass man denkt, ach, schon wieder das liebe Jesulein, und es über hat.
Also es ist eigentlich so eine gute Mischung aus rätselhaft. Sie haben vorhin gesagt, Jacqueline Burkhardt, dieses Alchemistische, vielleicht auch ja Esoterische, da geht's ja dann auch wieder so ein bisschen ins Unverbindliche. Also das ist für mich so ein bisschen das Problem, dass man da vielleicht haben könnte, dass man sagt, also er bietet an und gleichzeitig entzieht es sich dann auch ein bisschen oder geht in eine sehr große Offenheit. Hat die Theologin damit keine Probleme?
Nein, gar keine Probleme, weil Ich weiß nicht, wie oft Sie Bibeltexte lesen, die sind ähnlich. Also die entziehen sich uns auch. Es sind so fremde Gäste aus...
Deswegen gibt's ja Theologen.
Aus Jahrtausende alter Vergangenheit. Und wenn wir die lesen, lesen wir auch viel rein. Und man muss damit umgehen, um sie zum Sprechen zu bringen. Also das hat was sehr Verwandtes, wie gute Texte viele Interpretationen möglich machen. Machen eben auch diese Fenster viele, die eröffnen ganz viele Perspektiven. Und das regt die Leute an. Und das wollen wir, die Leute inspirieren.
Kann man dann sagen, dass jetzt dieser Schulterschluss mit der zeitgenössischen Kunst der Kirche etwas bringt? Oder ist es jetzt einfach auch ein Zufall, dass ein Künstler wie Polke eigentlich diese große Nähe auch zu diesen religiösen, theologischen Inhalten hat? Nochmals, Cathy LaRoche, das würde mich doch sehr interessieren. Also gerade weil ja die zeitgenössische Kunst in den letzten Jahren sehr geboomt hat und sehr im Mittelpunkt vieler Diskurse stand.
Er war sicher nicht so ein frommer Mann, der jetzt einfach etwas ganz Schönes nur für die Kirche machen wollte. Aber er hatte, erstens hat er eine christliche Prägung erfahren, und zwar durch seine Mutter und seine Tante, und er hatte einen sehr hohen Respekt davor. Und das ist das Wichtige. Man muss sich nicht alles zu eigen machen, aber er ist mit sehr viel Respekt damit umgegangen, wie mit anderen Traditionen auch. Und das ist für uns das Wertvolle. Und da hat er uns ein ganz großes Geschenk gemacht.
Jacqueline Burkhardt, welche Rolle kann aus Ihrer Sicht, die ja stärker die kunsthistorische Kunstkritikerin-Sicht ist, denn die zeitgenössische Kunst in der Kirche spielen? Bringt die da vielleicht auch eine Öffnung oder formuliert sie bestimmte Öffnungsversuche der Kirche, diese Annäherung? Das würde mich jetzt gerade am Fall Polkes nochmal interessieren.
Ich glaube, für Polke war es eine wunderbare Gelegenheit, eine Arbeit zu machen in einem Raum, für einen Ort, für die Kirche mit ihren Funktionen, ein Ort, wo man sich der Betrachtung hingibt, nicht? Also ich finde, man kann da drin meditieren vor diesen Bildern und hat die Muße und Ruhe, die hat man in einem Museum nicht. In einem Museum hängt jemand das Bild wohin, wo in einen Kontext, in dem man es vielleicht so nicht haben möchte, also es ist eigentlich eine wunderbare Situation für einen Künstler, die Leute, die hier recht gesammelt sind und sich versammeln, vor sich zu haben, vor den eigenen Werken zu haben und strahlen zu können, ohne eben, dass es irgendwie in der Galerie ist und jemand fragt, wie viel kostet denn das Ding und morgen ist es woanders, hängt es woanders in einer Sammlung. Und
also es ist eigentlich wie so auch die ultimative Erlösung des Künstlers. Sie haben ja vorhin gesagt, Cathy LaRoche, er hat dieses P mit dem Elias verknüpft. Das P, diese Initiale, kann natürlich auch für Polke stehen. Also ist es vielleicht am Schluss sogar eine Art künstlerische Eitelkeit, in einer solchen Kirche angekommen zu sein?
Ich denke schon auch, nicht? Er war sehr begeistert, dass er das machen konnte und etwas tun konnte, was er vorher nie in dem Maße hätte tun können, mit dieser Freiheit, die ihm gegeben wurde auch, nicht? Er hatte schon Aufträge für Kirchenfenster in Köln, aber die hat er immer von sich gewiesen.
Also weil die wahrscheinlich zu eng waren von den Bedingungen her oder auch vom finanziellen Rahmen. Ich weiß ja nicht, wie das jetzt sich hier gestaltet hat. Man hat das Gefühl, da steckt sehr, sehr viel Geld drin. Also hat dieser Legat da ausgereicht?
Mitnichten natürlich. Und was ganz wichtig ist zu betonen ist, Polke hat diese Fenster uns allen geschenkt. Er hat kein Honorar bezogen. Er hat die Achatsteine fast zum größten Teil geschenkt und auch die Turmaline, die im Sündenbock sind, die unglaublich teure. Er hat also wirklich, das wurde viel zu wenig betont, welches Geschenk da gemacht wurde. Man weiß, dass Richter die Entwürfe...
Von wem? Also es ist einfach relativ wenig überhaupt rezipiert worden, hatte ich das Gefühl, im Vergleich zu dem Rummel, der sonst um Kunstwerke dieses Kalibers gemacht wird.
Absolut. Und es ist halt auch so, dass Figuren wie Richter oder war es beispielsweise auch Neo Rauch oder so, mehr in den Zeitschriften erscheinen. Polke hat's immer gemieden, zu sehr in der Öffentlichkeit zu sein. Es war ihm so zuwider, dieses ganze Tamtam in der Kunstwelt um die Stars. Und insofern ist er auch nicht ein Name, der bei jedem bekannt ist. Er ist jemand, der ein Künstler ist für die, die das anschauen wollen, die darüber reflektieren wollen, nicht? Und darüber zu reflektieren kostet Energie und verlangt nach Kenntnissen, und die will auch nicht jeder so bringen, und für die Personality-Zeitschriften ist er eben nicht die geeignete Figur. Also, aber er weiß um die Langzeitwirkung.
So ist es. Und wir sind auch nicht unglücklich, dass keine Busse vor dem Großmünster stehen und 1000 Touristen rein und nach 5 Minuten wieder raus, wie das dann jeweils so geht. Sind wir eigentlich ganz dankbar. Wir zählen auch darauf. Diese Fenster bleiben die nächsten paar hundert Jahre und werden ihre Wirkung entfalten.
Falls es nicht wieder einen Bildersturm gibt, der die Bilder entfernt, das letzte Wort gehört der Theologin Ketty Larosch. Sind Sie stolz, dass Sie es geschafft haben, dieses Werk ans Großmünster zu bringen?
Also das habe nicht ich geschafft. Ich bin glücklich und sehr dankbar, dass das in meine Amtszeit gefallen ist. Das war wirklich für mich so ein bisschen die Krönung meiner beruflichen Karriere, und wenn ich jetzt gehe, die bleiben da, und das ist für mich etwas Wunderbares.
Sie haben es gesagt, Ihre Amtszeit am Großmünster geht zu Ende. Sie gehen in Pension. Jacqueline Burkhardt, Ketty Larosch, wir haben vieles rund um die Fenster von Sigmar Polke im Großmünster Zürich ansprechen können. Manches musste offen bleiben. Wir hoffen, dass unser Gespräch den Zuhörerinnen und Zuhörern Lust macht, sich selber einmal mit Polkes großartigen Fenstern zu befassen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und dass Sie ins Studio gekommen sind.
Barbara Basting im Gespräch über den Fensterzyklus von Sigmar Polke fürs Zürcher Großmünster. Gesprächspartnerin waren die dortige Pfarrerin Ketty Larosch und die Kunsthistorikerin Jacqueline Burkhardt.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.